Hallo und herzlich willkommen bei Looking at Leadership, dem Podcast rund um das Thema Führung. Mein Name ist Bernhard Eikenberg und ich habe es mir in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte zu interviewen, die sowohl beruflich als auch menschlich erfolgreich sind, um mehr über ihr Führungsmindset und ihre Methoden zu erfahren. Mein Ziel, euch als Führungskräfte von den Erfahrungen anderer Führungskräfte profitieren zu lassen, euch neue Anregungen für ein anderes Herangehen zu geben und manchmal euer Mindset zu challengen. Seht all dies bitte als Einladung zum Experimentieren. Keine Führungskraft ist perfekt und niemand hat die universelle Antwort auf alle Herausforderungen auf diesem Gebiet, auch meine Gäste nicht. Daher, wenn ihr etwas entdeckt, was euch zusagt, probiert es aus. Setzt euch ein Zeitfenster, überlegt euch, wie Erfolg für euch aussieht und schaut, ob das Experiment einen positiven Ausgang hat. Soweit aber genug Geplänkel, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Christian Malakowski. Christian ist Gründer von Ectosoft und entwickelt mit seinem Team IT-Systeme für den Einzelhandel, zum Beispiel Kassensysteme und mobile Apps. Das Unternehmen ist damit sehr erfolgreich. Seit der Gründung 1997 hat es keinen Bestandskunden verloren. Das verdankt Ectosoft unter anderem seiner starken Fokussierung auf den Kunden, die aber nur gelingen kann, weil Christian selbst einen starken Fokus auf seine Mitarbeitenden legt. Er will nämlich gemeinsam erreichen, dass Arbeit nicht der blöde Teil des Lebens ist. Für ihn steht dabei das Thema Eigenverantwortung im Fokus. Denn nur wer die volle Verantwortung für die Situation übernimmt, in der er sich befindet, kann sie auch verändern. Und seine Devise ist, jeder ist Unternehmer, jeder Mensch ist Unternehmer seines eigenen Lebens. Genau diese Einstellung und der Weg zu eigenverantwortlichen Mitarbeitenden ist es, worüber wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Looking at Leadership, Christian. Hallo.
Hallo Bernhard, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf den Austausch mit dir.
Gerne, du hast ja ein spannendes Thema heute mitgebracht. Wir werden über das Thema Selbstverantwortung bei Mitarbeitenden sprechen und wie man das fördert. Und im Vorgespräch zu dem Ganzen haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass du gerade dabei warst, eine Vision für das Unternehmen aufzustellen oder eine neue Vision für das Unternehmen aufzustellen und dass du dich sehr intensiv mit dem Entwurf beschäftigt hast, also sehr viel Arbeit darin gesteckt hast, sehr viel Gedanken, sehr viel Zeit im Endeffekt. Wieso ist dir das Visionsthema in deinem Unternehmen so wichtig?
Wenn ich Selbstverantwortung von meinen Kolleginnen und Kollegen erwarte, dann finde ich, dass zu meiner Unternehmerrolle Selbstverantwortung natürlich dazugehört und hier die Übernahme oder die Vorgabe, dass die erste Vision, die da dem Raum steht, und ich habe tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, ich habe 20 Jahre gebraucht, diese Vision zu formulieren, bis mir Simon Sinek eigentlich geholfen hat, drüber nachzudenken, warum ist das so? Warum tue ich mich so schwer, meine Vision zu formulieren? Dazu muss man wissen, ich bin der Unternehmensgründer. Wir haben das Unternehmen 1997 gegründet und es war eigentlich schon immer zu spüren, was uns umtreibt, dass wir Möglichmacher sind. Die Leute hier verstehen sich als Möglichmacher, aber es war immer unfassbar schwierig und es ist mir nie so richtig gelungen, eine Vision zu formulieren, bis ich tatsächlich im Sinne meiner persönlichen eigenen Weiterentwicklung mehr auf das Thema Selbstverantwortung aufmerksam geworden bin und festgestellt habe, verdammte Axt, es gehört tatsächlich zu meiner Selbstverantwortung und irgendwann, wann auch immer und wer auch immer, meinem Nachfolger und meinen aktuellen Kollegen eine Vision mit an die Hand zu geben. Und diese Vision findest du in deiner Vergangenheit und dazu brauchst du ein bisschen Hintergrund. Also ich meine, ich habe 20 Jahre gebraucht. Gandhi hat, soweit ich weiß, 25 Jahre gebraucht. Also war ich immerhin 5 Jahre schneller als Gandhi, was ja auch nicht so schlecht ist. Und ich bin dann wirklich zurück zu den Anfängen und zu den Ursprüngen unseres Unternehmens. Und da konnte ich sie entdecken, weil am Ende ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil des Rahmens, den die Menschen hier brauchen, um ihren besten Job machen zu können, um ihre Selbstverantwortung in einem Rahmen, in einem beruflichen Kontext tatsächlich auch ausleben zu können. Und deswegen war mir die Findung der Vision sehr wichtig. Und das mag vielleicht erstmal ein bisschen ich-bezogen klingen, aber die Findung der Vision ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich eine Unternehmeraufgabe. Ich habe 22 Kriterien entwickelt, die notwendig sind, Stand heute für mich, um eine gute Vision formulieren zu können. Und alleine das Thema ist eins, da könnte ich jetzt die nächste halbe Stunde locker drüber reden. Wie finde ich eine Vision und wie lege ich sie fest? Weil wenn das passiert ist, fängt eigentlich die Arbeit erst so richtig an. Und dann kommen tatsächlich auch meine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel. Also wie erwecke ich die Vision zum Leben, ist dann das Thema. Ne? Und dazu gab es bei uns eine Visionstaufe, eine Vorstellung der Vision, auch eine kurze Erläuterung, wie ich dazu gekommen bin. Und jetzt beginnt eigentlich so das Arbeiten damit. Wie machen wir die Vision sichtbar? Wie wollen wir die Vision zum Leben erwecken? Was zieht da dort jeder selber für sich, jeder einzelne Mitarbeiter raus, um den Sinn seiner Arbeit in diese Richtung der Vision zu lenken, mit vielen Dingen, mit der Rolle des Visionshüters, mit einer Ecto Vision Day Veranstaltung, mit vielleicht einem Vision Book, was wir erstellen wollen. Also diese Vision zum Leben zu erwecken und damit einen wichtigen Rahmen im beruflichen Kontext für Selbstverantwortung zu geben, finde ich eine ganz, ganz elementare Aufgabe. Wenn wir es dann auch noch schaffen, diese Vision irgendwie messbar zu machen und es weiterhin schaffen, dass eine Vision, wenn man sie einmal gehört hat, man so schnell eigentlich auch nicht mehr vergessen kann.
Du hast gerade so ein paar Begriffe gesagt, wo ich gerne mal nachhaken möchte, wie ihr das genau gemacht habt. Du hast von der Visionstaufe gesprochen und von Visionswächter. Da würde ich gerne mal mehr drüber wissen.
Ja, sehr gerne. Die Visionstaufe war tatsächlich in Corona-Zeiten ein Teams-Meeting mit allen Ectosoftlern, mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen als Online-Meeting, wo ich die Vision präsentiert habe und es war zwischendurch extrem emotional. Ich musste auch tatsächlich, fällt mir schwer, das einzugestehen, eine kleine Träne wegdrücken, weil es so eine emotionale Geschichte war, dass mir nach so vielen Jahren endlich, dass ich endlich die Worte gefunden habe, meinen Kolleginnen und Kollegen eine Vision an die Hand geben zu dürfen, auf dessen Basis sie sich entfalten können und überlegen können, wie sie in den Teams damit umgehen, wie sie diese Vision zu ihrer Produktvision machen oder zu ihrer Ausrichtung, wie es da passt. Und diese Visionstaufe war, kam, glaube ich, sogar von einem der Mitarbeiter zu sagen, hey Christian, das war ja eine richtige Visionstaufe, die wir hier gemacht haben.
Schön. Und ihr habt Visionswächter eingesetzt?
Es gibt das ist eine rollierende Rolle, ein Visionshüter. Der Visionshüter achtet darauf, in Meetings zum Beispiel diese Vision präsent zu haben, der Hüter der Vision zu sein und zu überlegen, ey, Leute, was erzählen wir hier eigentlich gerade? Kommen wir unserer Vision auch nur irgendwie einen Millimeter weiter? Entfernen wir uns oder sind wir gerade auf einem völlig anderen Planeten unterwegs? Und deswegen, das ist eine Rolle, die wir noch nicht richtig eingeführt haben. Ich bereite diese Rolle vor. Sie soll tätigkeitsunabhängig sein, also vom Azubi bis zum Geschäftsführer darf die jeder einmal innehaben. Ich möchte, dass man sich für diese Rolle tatsächlich bewirbt. Sie ist zeitlich begrenzt. Und erhoffe mir davon tatsächlich so diese Vision zu verankern, damit wir sie präsent haben. Weil letztendlich, wenn ich es mal ganz pathetisch ausdrücke, ne, dann ist meine Aufgabe als Unternehmer, meine Seele im Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Und wenn das in einer Vision festgehalten ist und diese Vision oder dieser Visionsstartschuss, diese Taufe, die ich als meine Aufgabe ansehe und alles andere darüber hinaus dann von den Mitarbeitenden gestaltet wird, dann glaube ich, habe ich es geschafft, einen Teil meiner Seele in diesem Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Da wäre ich sehr stolz drauf, wenn das tatsächlich gelingt. Und deswegen war diese Vision so ein elementarer Punkt für mich, sie endlich in Worte fassen zu können.
Ein wunderschöner Meilenstein. Du sagtest eben gerade, das wäre wichtig für uns heute das Thema, ne, zur Selbstverantwortung der Mitarbeitenden. Was ich dich gerne mal fragen würde, ist, wieso ist dir das Thema Selbstverantwortung bei deinen Mitarbeitern so wichtig? Ich meine, klar, nach vorne rein ist es ja immer so, dass man sagt, ja klar, Selbstverantwortung, arbeiten die Leute besser und so weiter. Aber letztlich im Verhalten ist vielen Führungskräften ja das Thema Selbstverantwortung mit der verbundenen Eigenständigkeit der Leute manchmal auch ein Dorn im Auge. Ne? Also es wirkt dann für die Leute wie Chaos und am liebsten kontrolliert man ja als Boss alles. Du gehst da ein bisschen einen anderen Weg. Warum?
Ja, das hängt erstmal damit zusammen, welches Ziel verfolge ich eigentlich. Ne? Mhm. Also ich glaube, das Ziel als Unternehmer muss es doch sein, dass ich dann meinen besten Job mache, wenn mich operativ niemand braucht. Und um das zu schaffen, wie soll ich das schaffen, wenn die Leute nicht bereit sind, Selbstverantwortung als Basis, als Grundbaustein ihrer eigenen Entwicklung, ihres eigenen Fundamentes, persönlichen Lebensfundamentes zu haben? Wie soll ich mein Ziel erreichen, wenn ich mich mit Leuten umgebe und Leute habe, die dazu nicht bereit sind? Mhm. Deswegen ist das Thema Selbstverantwortung bei unseren Leuten echt ein wichtiges und das geht ganz vorne los, im Recruiting herauszufinden, mit wem habe ich es hier zu tun, was sind das für Menschen, die sich dort bei uns bewerben, die dort mit uns zusammen an der Vision arbeiten wollen. Ich habe das mal in so vier Stufen für mich selber so grob versucht einzuteilen, ne? Welche Stufe von Selbstverantwortung haben eigentlich Menschen angenommen und warum tun sie sich so schwer damit und warum ist das so, dass wir vielleicht sagen, ja, Selbstverantwortung, natürlich habe ich Selbstverantwortung, ich übernehme doch jeden Morgen Selbstverantwortung, weil ich komme alleine aus dem Bett und schaffe es aufzustehen. Mhm. Und warum gibt es dort unterschiedliche Stufen und warum ist das so enorm wichtig und für ein Unternehmen auch elementar in der Entwicklung, dass sich die Mitglieder eines Unternehmens da die eben auch entwickeln. Und das halte ich tatsächlich auch als ganz, ganz wichtigen Teil meiner Aufgabe, Menschen in diesem Umfeld zu entwickeln, sich mit ihrer Selbstverantwortung auseinanderzusetzen.
Welche vier Stufen sind das? Wenn ich mal fragen darf?
Ja, sehr gerne. Mhm. Wie gesagt, das ist so meine Erfahrung als 20 Jahre im Unternehmerdasein, zu sagen, es gibt so die erste Stufe der Selbstverantwortung. Das sind eigentlich die sich machtlos fühlen, die sich vielleicht als, wir können sie vielleicht auch durchaus als die Machtlosen bezeichnen, möglichst keine Verantwortung übernehmen. Wenn keine Anweisung, dann tue ich auch nichts, weil dann kann man mir auch nichts nachweisen. Mhm. Und wenn etwas schief geht, dann sind es entweder immer die Umstände, das Wetter oder die anderen, aber niemals ich. Mhm. Ich bin eigentlich als Machtloser latent unzufrieden. Das heißt, der Machtlose übernimmt im Grunde partout keine Selbstverantwortung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so, naja, wenn ich das auf die Lebensebene ziehe, der Schritt, wo ich vom Kind eigentlich zum Erwachsenen werde, wo ich akzeptiere, dass ich für mein Leben verantwortlich bin und dass es an mir liegt, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und das ist für mich Selbstverantwortung. Mhm. Und hier nicht zum Ausreden-Weltmeister mutiere, um es ja immer wegzuschieben. Aber das hat auch einen Grund, der, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft verankert ist, dass das so ist.
Der wäre?
Weil das sind Menschen, die lieben ihr geistiges und seelisches Unglück. Das sind Menschen, die lieben es, in Problemen zu leben. Mhm. Ihre Gedanken kreisen permanent um Probleme.
Ich glaube, im Psychologischen gibt es den Begriff für misserfolgsmotiviert, glaube ich.
Oh, schöner Begriff. Ja, kommt dem sehr nah, was ich meine. Ja. Und das geht wirklich auch, also ich bin kein Psychologe, um Gottes Willen, da kann ich überhaupt nicht auf der Ebene mitreden. Ich kann immer nur aus meiner Erfahrung berichten. Und das sind oft Menschen, die, wenn sie keine Probleme haben, erschaffen sie sich welche. Ja, ich glaube, diese Menschen brauchen Probleme, um ihr Ego zu nähren. Mhm. Ich brauche Probleme, um interessant zu sein. Ich brauche Probleme, um gesehen zu werden, um vielleicht bemitleidet zu werden.
und vielleicht auch um zu rechtfertigen, warum ich nicht das bin, was andere sind. Ne? Unsere medialen Vorbilder, die Schönen und Reichen, die laden ja zum Vergleichen ein. Ne? Und wenn man dann Probleme hat im eigenen Leben, die man auf andere schieben kann, dann kann man ja sagen, warum man so nicht ist, ne? Vor sich selbst.
Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Warum habe ich das nicht geschafft und andere haben das geschafft? Und es sind immer die Umstände. Und es ist nicht die Übernahme der eigenen Verantwortung für sein Leben. Also die erste Stufe von Selbstverantwortung, eigentlich die sich machtlos fühlen. Ich nenne sie mal die Machtlosen.
Mhm. Und Stufe 2?
Stufe 2 ist für mich eigentlich die in die Umsetzung kommen. Menschen auf dieser Ebene sind bereit, einen gewissen Rahmen von Verantwortung zu übernehmen. Das sind denen du sagen musst, jetzt übernehme mal diese Aufgabe und diese Aufgabe wird erledigt. Mhm. Und dann kommen sie wieder und sagen, jetzt gib mir bitte die nächste Aufgabe. Mhm. Und das Schlimme ist, dass es immer noch Führungskräfte gibt. Wenn man mit denen sich mal darüber austauscht, da muss ich wirklich oft auch staunen, dass viele von solchen Führungskräften immer noch diese Stufe von Selbstverantwortung als absolut ausreichend empfinden. Also Führungskräfte, die von treuen Mitarbeitern, ich will jetzt nicht Soldaten sagen, das klingt ein bisschen martialisch, die von treuen Mitarbeitern umgeben sind, die ohne Widerwort das machen, was sie tun sollen. Also erstaunlich, aber das findet man immer noch. Und es gibt auch immer noch Menschen, die sich damit zufrieden geben. Und hier sehe ich tatsächlich auch ein unglaubliches Potenzial, was wir in der Menschheit noch haben. Gerade auch diese Entwicklungsstufe, sich dieser Entwicklungsstufe anzunehmen. Und da liegt noch so viel menschliches Potenzial auf der Strecke, was da, glaube ich, entwickelt werden kann. Mhm.
Und dann die dritte?
Die dritte Stufe ist für mich, sind für mich die Problemlöser. Und hier ist zum ersten Mal so ein richtiger Paradigmenwechsel, ja, zwischen Stufe 2 und 3 eigentlich zu sehen, meiner Meinung nach. Stufe 2 ist so verankert in der Haltung, sag mir, was zu tun ist. Mhm. Der Paradigmenwechsel zur Stufe 3 ist, ich mache alles, was mir möglich ist. Ja, ich mache das, was mir möglich ist. Bedeutet, grundsätzlich bin ich als Problemlöser unterwegs und innerhalb des bestehenden Rahmens, der mir schon sehr wichtig ist, weil an den kann ich mich dann sehr klammern, wenn ich ein Problemlöser bin, der bestehenden Strukturen mache ich so viel wie möglich. Mhm. Der Problemlöser fragt also eigentlich nicht mehr, was ich jetzt tun soll, sondern sieht auch, was zu tun ist. Er übernimmt dann Tätigkeiten, da brauchst du dann nicht mehr auf einer Aufgabenebene zu kommunizieren, kümmert sich um die komplette Aufgabe und sorgt auch für Ergebnisse. Mhm. Er fühlt sich eben dann auch nicht als Teil einer Belegschaft oder als Angestellter oder gruppenzugehörig, sondern er sieht sich als gleichwertiges Teammitglied irgendwo auch auf Augenhöhe. Mhm. Vielleicht schnappt er sich auf proaktiv Aufgaben, übernimmt freiwillig Verantwortung und erzielt ein Ergebnis. Aber immer sehr eng in dem Rahmen dessen, was er an Möglichkeiten und Vorgaben hat. Das ist noch nicht die Stufe der Selbstverantwortung, wo man es vielleicht auch mal wagt, über eine Grenze zu gehen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Stufe. Vielleicht ist Problemlöser das verkehrte Wort, fällt mir gerade so ein, kommt mir gerade so in den Kopf. Mhm. Ich habe 2014 mal bei einem sehr, sehr langen Spaziergang, Sommerspaziergang auf Usedom an diesem herrlichen langen Sandstrand, mal versucht herauszufinden, was ist eigentlich so unser zentraler Unternehmenswert, und habe festgestellt, wie auch immer, aber bei Ectosoft arbeiten unglaublich viele Möglichmacher. Und ich glaube, das ist auch die Stufe der Möglichmacher. Im Rahmen dessen, was uns möglich ist, ermöglichen wir es und sorgen auf dieser Ebene für Ergebnisse. Mhm. Also schon eine sehr, sehr spannende Stufe, wenn man darüber nachdenkt, in einem agilen, selbstbestimmten, selbstverantwortlichen Unternehmen oder ein agiles, selbstverantwortliches Unternehmen aufzubauen. Schon eine sehr, sehr spannende Stufe, wenn du Menschen hast und dich mit Menschen umgibst, die diese Stufe erreicht haben.
Kann man viel mitmachen, ne? Ja. Also wenn man eine Belegschaft hat, ja.
Dann gibt es natürlich noch die vierte Stufe und da sind wir dann im Bereich der Gestaltung. Das sind dann die Mitdenker und Mitgestalter. Die es gab mal, glaube ich, so dieses Wort, das sind eigentlich so die Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Und da ist auch nochmal so ein Wechsel von der dritten Stufe aus auf der vierten Stufe. Die dritte Stufe, ich mache alles, was mir möglich ist, Haltung, wird auf dieser Ebene meiner Meinung nach zu einer, ich werde alles tun, was notwendig ist, Haltung. Mhm. Also selbst wenn ich Unternehmensgrenzen oder Richtlinien, die als Leitplanken, als Richtschnur vielleicht gelten, weil ohne Regeln und ohne Richtlinien, ohne Rahmen, glaube ich, geht's nun auch nicht, auch in einer noch so agilen Welt nicht. Das wollen wir Menschen, glaube ich, auch gar nicht. Aber wir interpretieren diese Regeln freier. Existierende Strukturen können uns nicht ausbremsen oder ein Manko an Prozessen und an Struktur kann uns nicht aufhalten. Mhm. Dann sind wir auch bereit, in dieser Ebene der Selbstverantwortung Strukturen zu verändern, die uns daran hindern, unsere Kraft auf die Straße zu bringen.
Spannend. Gibt es eine Grenze? Einfach mal so spontaner Gedanke, der mir da so vorkommt, weil du eben sagtest, mit den Dreiern kann man schon ganz viel machen. Gibt es eine Grenze, wie viel Vierer ein Unternehmen vertragen kann? Bevor es total in eine verschiedene Richtung rennt?
Wow. ich habe sie auf jeden Fall noch nicht erlebt.
Wahrscheinlich, solange eine gute Vision existiert und alle sich auf die richtige Richtung einigen, ist es okay, wenn alle die Grenzen auch überschreiten, ne? Und ein bisschen überschreiten in dem Sinne. Hauptsache, sie gestalten in die gemeinsame Richtung.
Ja, wenn du keine Idee vom Ideal hast, ne? Mhm. Dann glaube ich, wird schwierig, und da gebe ich dir durchaus recht, das könnte tatsächlich so ein, ja, was man dann immer sagt, der Leitstern, die Vision sein, die als Rahmenwerk dann am Ende des Tages vielleicht sogar auch ausreicht. Mhm.
Du sagtest gerade, ihr bei Actosoft, ihr seid viele, viele Dreier. Was machst du mit Mitarbeitenden, wo du merkst, sie sind eher auf der Ebene 1 bis 2?
Mhm. Ich habe so einen Teil meiner Rolle, habe ich Gedankentankwart genannt. Mhm. Ich habe das, muss ich aber auch sagen, von Dr. Stefan Fedrich entliehen. Mhm. Da gibt es so einen YouTube-Kanal, Gedankentanken, kann ich jedem auch nur empfehlen. Mhm. Da habe ich dieses Wortspiel entliehen. Als auf meiner Visitenkarte steht auch Ecto-Owner. Und wie interpretiere ich meinen Job und meine Rolle? Ne? Mhm. Wie werde ich dem gerecht, was ich als mein Warum empfinde? Auch das war eine spannende Reise, mein Warum zu entdecken, wird vielen ja auch nicht ganz neu sein, dass mein Warum oder der Purpose, das, was einen antreibt, schon etwas sehr, sehr Elementares ist. Und mein Warum, wenn ich das so offen sagen darf, ist Menschen inspirieren und begeistern, damit sie sich all ihrer Möglichkeiten bewusst werden. Mhm. Also halte ich es, und da schließt sich vielleicht auch so ein Kreis, als Tankwart, als Gedankentankwart für unabdinglich, dass ich daran arbeite, dass sich Menschen entwickeln können, dass Menschen bereit sind, Verantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das kannst du ihnen nicht diktieren. Das wäre ein gewaltiger Fehler. Mhm. Aber Menschen müssen selber bereit sein dazu, Selbstverantwortung zu übernehmen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und auf welcher Tiefe und auf welcher Ebene bewegen wir uns da? Also.
Mhm. Sprichst du mit Mitarbeitenden ganz offen an, dass du das Gefühl hast, sie sind eher auf dem 1- oder 2er-Niveau?
Ich habe bis dato diese Stufeneinteilung nie so deutlich kommuniziert. Es ist ja auch nur meine Sicht. Was ich versuche anzusprechen, ist, wo ich Entwicklungspotenzial sehe, zu sagen, dort ist ein Problem. Warum versuchst du, das Problem nicht anzunehmen? Wenn du es wegschiebst, wird dir das Leben dieses Problem immer wieder schenken. Mhm. Bis du es annimmst. Also nimm es an. Und versuche in diesem Problem das Positive zu sehen. Also wir haben jeden Freitag gab es bei uns so Friday Done oder auch Kundenampel genannt. Und wir haben so mit einem Führungskreis sprechen wir da regelmäßig drüber, wo stehen denn so unsere Kunden und wo sind so die Probleme und die Herausforderungen. Und wie es dann so klassisch ist, ne, wenn mit einem Kunden alles in Ordnung ist, ist der auf grün. Und so jeder Unternehmensbereich hat so kann so selber so seine Ampel vergeben und Informationen dazu schreiben. Also von Administration, also wenn ich einen Kunden begrüße hier im Haus, wenn das wieder möglich ist und wie gibt der sich, da kann ich einen Kommentar zu reinschreiben, wenn der mal schlechte Laune hatte oder so. Bis hin natürlich zu den einzelnen Teams, zu den Produktteams, zum Customer Success oder zum Service-Team und auch die FIBO natürlich kann da ihre Einstellung in Form einer Ampel zu den jeweiligen Kunden abgeben. Und da hatte ich jetzt vor 2 Wochen mal die Idee zu sagen, wenn wir uns so schwer tun, und das tun wir immer wieder im Leben, da stolpern wir immer wieder drüber, Probleme anzunehmen. Mhm. Na, du kennst vielleicht auch den Responsibility-Prozess, wie gehen wir mit Problemen oder mit Herausforderungen um, wann und welche Stufen durchlaufen wir der Problemannahme. Wenn das sowas Negatives ist, das Problem, dann drehen wir doch die Kundenampel um. Und der Kunde, den wir gefühlt für, da ist alles tutto bene, der, mit dem klappt alles, der ist grün, den setzen wir mal auf rot, weil das kann ja nicht sein. Wie wollen wir uns denn weiterentwickeln? Also diese Kundenampel mal umzudrehen und dadurch das Geschenk in der Herausforderung zu sehen, was uns der Kunde sagt, wenn er an einer Stelle nicht zufrieden ist mit uns.
Mhm, schöne Einstellung. typische Reaktion wäre, da läuft was mit dem Kunden schief. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, woran erkennst du denn, ob Angestellte ihre Selbstverantwortung wahrnehmen? Also worauf guckst du genau? Ich meine, ich sag mal, es ist wahrscheinlich für viele Mitarbeitende leichter, ihre Kollegen zu beurteilen, als es als Führungskraft ist, weil man als Führungskraft ja immer noch nur gefilterte Informationen bekommt und ja auch nicht mit jedem so viel zu tun hat und so. Aber wie guckst du auf dein Unternehmen, um festzustellen, an welchen Stellen es bei der Selbstverantwortung fehlt?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, gibt es eigentlich ein Messkriterium oder messbare Kennzahlen über die Größenordnung, in wie wir als Unternehmen in Gänze und damit die einzelnen Mitglieder Selbstverantwortung übernehmen. Ich bin da noch nicht zum Ergebnis gekommen, stelle aber fest, dass eine messbare Größe vielleicht die Schwere oder die Art der Probleme sind, die an mich herangetragen werden, ne? Und wann, auf welcher Ebene sie eigentlich im Unternehmen so gelöst werden. Wie gesagt, Ziel, dass mich keiner braucht.
Mhm. Schön, das heißt also, je kleinteiliger, winziger die Probleme sind, desto weniger Selbstverantwortung ist da. Und erst wenn die Probleme globaler Natur werden, sag ich, oder schwerwiegender Natur werden, sagst du, okay, alle anderen wurden ja gelöst.
Genau.
Verstehst du richtig?
Okay. Mhm. Ja, richtig. Also ich sehe dann auch, wie wird mit rumgehadert. Ne? Wie lange halte ich mich im Responsibility-Prozess mit einer Stufe auf, bevor ich als Mitarbeiter bereit bin, in die nächste Stufe zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, der Responsibility-Prozess sagt dir etwas? Beginnt ja...
Bitte? Nee, aber vor allem auch gerne mal beschreiben, ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube für alle.
Ja, ist ein ganz spannender Prozess, habe ich bei den Kollegen von IT Agile mal kennengelernt. Der Responsibility-Prozess, also der Prozess, ich nehme ein Problem an und übernehme die Verantwortung für etwas, beginnt immer am Anfang, tun wir uns schwer und wir durchlaufen immer wieder den gleichen Prozess und der beginnt mit Leugnen. Mhm. Nach Leugnen kommt Beschuldigen. Dann rechtfertigen, vielleicht auch schämen. Und dann komme ich wenn ich diese Stufen des Leugnens, des Beschuldigens, des Rechtfertigen, des Schämens durchlaufen habe, dann kommt eigentlich das erste zarte Pflänzchen von Verantwortungsübernahme, beginnt mit Verpflichtung. Wenn ich diese Stufen durchlaufen habe, beginnt dann, aber es ist doch auch meine Pflicht, sich dem jetzt zu stellen. Und wenn ich auch die Verpflichtung überstanden habe, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das drückt dieser Responsibility-Prozess im Wesentlichen, im ganz, ganz Groben aus.
Interessant. Und wie kann man das jetzt, wie kann man das als Führungskraft fördern, durch diesen Prozess möglichst schnell durchzukommen, sodass man sehr schnell hinten bei der Verantwortung ankommt? Also was für eine Arbeitsumgebung kannst du schaffen, dass den Mitarbeitenden das schneller gelingt?
Also erstmal ist, glaube ich, Kenntnis und Transparenz über das, was da passiert, wichtig. Mhm. Was passiert mit uns? Was passiert in uns, wenn wir in diesen Responsibility-Prozess einsteigen? Dann habe ich, gibt es dafür so erwisch dich früher Spiel. ist eigentlich ganz einfach nur ein kleiner Zettel und ich habe mich in der Reflexion erwischt, dabei, dass ich mich beim Beschuldigen, Rechtfertigen, Schämen aufgehalten habe. Mhm. Ich habe es im Nachhinein erwischt. Gibt einen Punkt. Ich erwische mich, während ich eigentlich im Prozess bin. Hey, super, du hast ein Bewusstsein entwickelt. Gibt 3 Punkte. Und am Ende, ohne dass das jetzt ein großer Wettbewerb bis dato ist, zu sagen, ich verprobe das gerade an mir selber. Mhm. Wie viele Gesamtpunkte habe ich eigentlich an dem Tag erreicht? Wie oft habe ich im Prozess mich selbst erwischt? Mhm. Und wann eigentlich erst, wenn ich den Tag Revue passieren lasse in der Reflexion? Mhm. Also spannend dabei ist immer das Bewusstmachen.
Mhm, das ganze Thema Awareness doch rum. Okay, verstehe. Um mal den Bogen zurückzuschlagen, das Thema Eigenverantwortung und wie du das unterstützt. Ihr arbeitet ja auch mit agilen Methoden. Was für sag ich mal, Meetings ist vielleicht zu kurz gegriffen, was für Austauschstrukturen, Zusammenkünfte, Kommunikationsstrukturen und so weiter habt ihr hochgezogen, um dieses Thema Eigenverantwortung noch zu unterstützen?
Also wir sind kein Unternehmen, was besonders glänzt und toll für seine Prozesse und Strukturen dasteht, muss ich ganz klar sagen, da haben wir noch jede Menge Entwicklungspotenzial. Aber Kommunikation und Transparenz ist dort ein entscheidender Punkt. Also wir haben Kollaborationswerkzeuge wie Gemma, wir arbeiten mit Kanban-Boards wie ClickUp oder auch in der Zusammenarbeit mit Miro. Das sind so die, die Werkzeuge. Mhm. Dann, das geht los, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der bekommt zunächst mal einen Unternehmenspaten. Ja, mhm. Also jemand, der nicht in seinem Team oder in seinem Bereich arbeitet, aus einem anderen Bereich, jemand, der erstmal eine Patenschaft übernimmt für einen neuen Mitarbeiter. Um so ein bisschen diesen Stallgeruch aufnehmen zu können und nicht gleich immer so in einem Team verhaftet zu sein.
Warum aus einem anderen Bereich, wenn ich einmal kurz zwischenfragen kann? Weil ich kenne solche Sachen eher so als, der nächste Kollege wird das halt, ne?
Ich habe mich da so ein bisschen angelehnt an Reverse Mentoring, also zu sagen, wann bin ich eigentlich Mentor und wann tausche ich einfach mal die Rolle, um einfach auch einen gewollten Perspektivwechsel zu haben. Weil die Perspektive des Teams, die kriege ich geballt mit als neuer Mitarbeiter. Da bin ich ganz, ganz schnell drin und selbst im Recruiting-Prozess bei uns entscheidet das Team, ob jemand eingestellt wird oder nicht. Haben wir da schon eine sehr hohe Nähe zum Team, aber geht ja natürlich dann auch immer schnell mit der Inselbildung. Und da ist es eben wichtig, dass jemand Externes aus einem anderen Team diese Rolle übernimmt. Mhm. Dann haben wir benutzen wir zum Beispiel Udemy als Weiterbildungsplattform, wo jeder zu eingeladen ist, auf einer Lernplattform auch an seiner Entwicklung zu arbeiten, auch durchaus in der Arbeitszeit.
Cool. Also sprich, da hat jeder einfach auf alles Zugriff?
Ja.
Wow. Also ich kenne Unternehmen, da gibt es Weiterbildung nur auf Anordnung. Auch nur von der Führungskraft.
Ja, so haben wir auch mal gearbeitet. Aber durch die Transformation der Digitalisierung gibt es eben solche Angebote wie Udemy, eine umfassende Lernplattform. Ja, du kannst da auch einen Kochkurs machen, ja. Mhm. Hilft uns wahrscheinlich im Business nicht so wirklich weiter.
Da machen die Leute dann wahrscheinlich auch in ihrer Freizeit, ne?
Ist mir im Moment ist sekundär, weil sie sollen sich mit sich beschäftigen und sie sollen schauen. Und tatsächlich stellen wir fest, wenn wir so eine Auswertung uns anschauen, ja, die Leute beschäftigen sich mit, ja, klar, je nach Rolle, aber wenn ich so unsere Softwareentwicklungsteams nehme, tatsächlich mit Entwicklungsmethodiken oder neuen Entwicklungstechniken und da ist tatsächlich auch ein Austausch, ne? Also so eine Community of Practice, die sich da gebildet hat und wo man sich drüber austauscht. Das ist im Übrigen auch ein Angebot, was wir haben, Community of Practice. Ja, geht für mich auch in den Bereich, bin ich bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen? Mhm. Und möchte ich mich damit beschäftigen, was mein Kollege vielleicht schon rausgefunden hat? Und bin ich bereit, das auch anzunehmen?
Das Community of Practice sind die wahrscheinlich, ich muss jetzt gerade an das Spotify-Modell mitdenken, die Abteilungssilos sind, dass gemeinsame Leute mit gemeinsamen Verantwortungsbereichen, also jetzt, sag ich mal, alle UX-Designer oder sowas, dass die zusammenkommen, um ihre Arbeit zu standardisieren, oder wie ist das bei euch?
Ja, so haben wir auch mal angefangen, rollenbasiert das zu tun, ne? Die Software-Tester sind unter sich, die Entwickler machen eine Community of Practice und bieten die ihren Entwicklern an, aber vielleicht können wir das auch auf eine andere Ebene ziehen und es frei anbieten, zu sagen, jeder, der Interesse daran hat, kann daran teilnehmen. Es geht immer wieder auch um diesen gewollten Perspektivwechsel. Mhm.
Generell, wie ist das jetzt, wo wir gerade über Weiterbildung und so weiter sprechen? Das ist ja auch schon eng mit dem Thema Selbstverantwortung verknüpft. Wie ist die Arbeitszeiteinteilung bei euch? Und wie ist auch die Verfolgung dieser Arbeitszeit?
Arbeitszeiteinteilung. Also klar, wir haben Bereiche, da gibt es eine gewisse Kernarbeit, da sollte man seinem Team zur Verfügung stehen. Mhm. Da muss klar sein, da kann ich meine Teammitglieder erreichen. Mhm. Ganz klassisch geht das natürlich im Daily los, was irgendwo terminiert ist morgens. Dann kommt meistens aber auch eine Phase, die ich gerne Stillarbeitsphase nenne. Wo wir gehalten sind zu sagen, ich muss mein Problem nicht mit meinem Kollegen innerhalb der nächsten 2-3 Stunden besprechen. Wie wäre es denn mal, wenn ich das erstmal sacken lasse? Früher haben wir Briefe, wenn wir uns früher aufgeregt haben, haben wir einen Beschwerdebrief geschrieben, ne? Da passiert sehr viel. Ich muss es handschriftlich verfassen und ich muss das Ding vielleicht zum Briefkasten bringen. Und auf diesem Weg kann ich vielleicht selber nochmal drüber nachdenken, ist das alles so richtig? Wenn wir heute eine Beschwerde verfassen, dann geht das in Sekundenschnelle und auch noch in einer Anonymität. Meistens ist das nicht besonders zielführend. Und deswegen haben wir uns eigentlich vormittags ganz stark verortet, so auch im Bereich der Stillarbeit. Und ich nehme mir die Stille und meine Kollegen wertschätzen meine Arbeit, indem sie meine Stille, die ich möchte und die das Unternehmen als Rahmen zur Verfügung stellt, nur als Rahmen, wird je nach Phase mal mehr und mal weniger intensiv gelebt, muss man auch ganz klar sagen. Wenn gewisse Dinge drücken, dann wird auch selbst im Team schon mal entschieden, also haben wir jetzt gerade nicht die Zeit zu, wir müssen zusammen an dieser oder jenen Herausforderung arbeiten. Aber das Angebot ist da, zu sagen, es gibt diese Stillarbeitszeit. Dann gibt es natürlich die Events, die so mit der Scrum-Methode verbunden sind, die natürlich gepflegt werden und so von meiner Seite eigentlich nur so dieses Friday Done und Kundenampel, was ich aber, es war am Anfang auch unfassbar schwierig, als es zum Teil immer noch was verbunden ist mit der Frage am Ende dieses Meetings von mir, mögt ihr eure Highlights mit mir teilen? Dort die Leute einfach aufzufordern und zu sagen, ey, was habe ich gerade an Highlights gehabt in dieser Woche? Und was möchte ich als Highlight aus der Woche mit herausnehmen? Um auch hier wieder den Perspektivenwechsel auf was Positives zu lenken. Mhm. Und weg von einem möglichen Ampelsystem, was ja immer auch dann eine Bewertung ist. Ich bewerte das aber rot, ich gelb, ich grün. Wegzukommen zu, lasst uns ausrichten und in das Ende der Woche, in das Wochenende gehen mit dem Highlight. Oder mit den Highlights, die wir erlebt haben.
Bist du negativ gegenüber Bewertungen eingestellt?
Dann, wenn Bewertungen bewertend im Sinne von persönlich bewertend gemeint sind. Mhm. Also ich glaube, wir haben als Menschen nicht das Recht, andere Menschen und ihr Tun und ihr Handeln grundsätzlich zu bewerten, weil wir sind nie einen Schritt in ihren Schuhen gelaufen. Wir können das wirklich nur aus einer sehr entfernten Perspektive tun. Und das halte ich für gefährlich.
Es ist krass, man merkt bei dir sehr stark durch, wie sehr du dich mit solchen, oh, ich möchte jetzt nicht dieses Wort spirituell verwenden, weil das so komisch belegt ist, aber du weißt, was ich meine, oder? Also, dass du dich
ich habe das schon gehört. Du bist aber auch ein spiritueller Spinner.
genau das wollte ich nämlich vermeiden, nämlich dieses negative Image von spiritueller Auseinandersetzung. Du beschäftigst dich halt sehr damit, mit Kommunikation, mit dem Selbstbild. Ich kriege das gerade unheimlich schlecht in Worte gefasst. Aber du investierst da sehr viel Zeit auch im Privaten drin für dich, oder? Das ist, glaube ich, ich habe Gefühle jetzt von außen, etwas, was dich sehr von vielen anderen Führungskräften unterscheidet. Mich würde wahnsinnig interessieren, wenn du jetzt eine Führungskraft da draußen, wenn du der einen Rat geben müsstest, quasi, womit sie sich beschäftigen sollte, was dir sehr geholfen hat in dieser Richtung, würde mich mal interessieren, was du der sagen würdest. So ein, zwei Punkte, wo du sagst, damit solltest du auf jeden Fall mal anfangen, mit diesen, weiß nicht, Lehren oder mit diesen Kommunikationsformen oder sowas.
Ich habe meine Art zu führen in drei Bereiche eingeteilt. Da ist zum einen das System. Dazu gehört, eine Vision zu entwickeln, aber auch Rahmen zu setzen, die variabel sind, die sich verändern müssen, je nachdem, wie wir entwickelt sind als Organisation, als System. Wie verändern wir den systemischen Rahmen? Dann Mensch. Wie coache ich? Fühle ich mich als Mentor, bin ich als Gedankentankwort ein Mentor und bin ich auch bereit, mal die Rolle des Mentees anzunehmen? Empfehle ich jede Führungskraft. Wie schaffe ich es, Menschen zu verbinden? Wie helfe ich und wie gehe ich um, auch selber, mit Ängsten? Umgang mit Ängsten ist wichtig. Und das der dritte Baustein ist tatsächlich, und das hast du sehr gut erkannt, ist Persönlichkeitsentwicklung. Und wo stehe ich da eigentlich in meinem Leben? Da habe ich festgestellt, verdammte Axt, stell dich auf eine lange Reise ein. Arbeite an dir und fördere Leadership irgendwie auf allen Ebenen. Weil am Ende ist mein Ziel, dass mich keiner braucht.
Was würdest du sagen, ist bei diesem dritten Punkt, bei der Persönlichkeitsentwicklung, was hat dir da besonders geholfen? Also welche Herangehensweise, welches Mindset oder auch ganz konkret welche bestimmte Lehren, Fortbildungen, irgendwas, was hat dich da wirklich weitergebracht?
Das ist, glaube ich, eine wilde Mischung. Tatsächlich erstmal für sich selbst ersetze durch Umgang, in diesem Umgang mit Selbstverantwortung, es sich für sich selbst erstmal anzunehmen und diesen Sprung zu schaffen von ich übernehme Selbstverantwortung, ich übernehme Eigenverantwortung in all meinen Lebensbereichen. Ob das auf der Mentalebene ist, auf der Handlungsebene, Wissensebene, auf der sozialen Ebene oder auf der Sinnebene, auf der ich mich bewege, wie und in welchem Kontext übernehme ich dann und meine Selbstverantwortung? Und dann weiß ich als Führungskraft, dass ich eigentlich ein Spiegel bin und mein Spiegelbild ausstrahlt. Da gibt's einige Leute, wo ich sage, ja, das sind für mich tatsächlich Vorbilder oder Menschen, mit denen ich, die mir weitergeholfen haben auf dem Weg. Das mag der Rhetoriktrainer René Bourbon sein, das ist der Motivationscoach Christian Bischoff, das ist die Zusammenarbeit mit IT Agile, wo ich die Sandra Sirux sehr, sehr schätze als Coach. Das ist das Beschäftigen mit sich und seinem Leben und was man daraus machen will. Und für mich habe ich eben erkannt, für mich ist Unternehmertum, ach ja, da fällt mir auch noch der Stefan Merath an, also da gibt's eine mindestens zwei Hände voll von tollen Menschen da draußen, die eine tolle Sicht haben, die man irgendwo für sich zusammenführen kann und muss und das rausziehen, was einem für einen in seiner Situation gerade hilft und wichtig ist.
Perfekt.
Aber das Wichtige ist, man muss sich damit beschäftigen. Du hast dein Leben und du bist dafür verantwortlich. Und ey, es soll doch ein geiles Leben sein. Und deswegen steht zum Beispiel auch bei uns im Treppenhaus an der Wand zu unserer Actory, in die Ektoase, eigentlich in den Bereich des Wohlfühlens, so ein Spruch von mir an der Wand, damit Arbeit nicht der blöde Teil des Lebens ist. Bitte tut mir einen Gefallen und akzeptiert, dass ihr 24/7 lebt und dass es nicht toll ist, am Freitagnachmittag zu sagen, geil, es ist Wochenende. Und am Montagmorgen, oh verdammt, nein, sagt am Montagmorgen, thanks God, it's Monday. Mhm.
Christian, das ist ein wunderbares Schlusswort. Die Zeit läuft ab. Das ist ein Interview, wo ich mir gerade sehr wünschen würde. Ich wäre noch bei Staffel 1, 90 Minuten Format. Ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Anknüpfungspunkte. Vielleicht werfen wir das Thema noch mal in einem anderen Interview auf. Ich würde auch gerne noch mal auf das Thema Vision zurückkommen. Du hast am Anfang gesagt, du könntest da anderthalb Stunden drüber reden. Vielleicht nehme ich dich da noch mal beim Wort.
Also wenn du meine Kollegen fragst, dann sind das auch deutlich mehr als anderthalb Stunden.
Ja, wunderbar. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Oh, das freut mich sehr, dass du das so empfunden hast. Ich bedanke mich bei dir.
Danke, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.